Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Morgen, guten Tag oder einen schönen guten Abend und willkommen bei den Two Cray Nights. Heute mit den Kapiteln 7 und 8 aus Band 5 der Horus Heresy mit dem Namen Fulgrim. Und heute, wie soll das auch anders sein, ohne Grimm begrüße ich den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Kai. Ohne Grimm?
Ja, Fulgrim und ohne Grimm.
Ah. Okay. Warte, ich muss noch einen Schluck nehmen.
Ja. Schluck Magenbitter.
Genau. Ach ja.
Was ist los?
Eigentlich finde ich es gut, weil ich habe mich ja das letzte Mal, glaube ich, beschwert, dass wir von den Emperor's Children zu den Einhands springen und die Emperor's Children Story irgendwie abgeschnitten ist. Umso mehr freue ich mich, dass das Ganze jetzt so langsam wieder zusammenläuft.
Findest du?
Ja, so
es ist mir ein bisschen. Anfang Kapitel 8 ist es mir auf einmal gedämmert, dass es ja jetzt doch wieder zurückgegangen. Ich mir gedacht habe so, oh.
Naja, schade. Findest du die Einhands so gut?
Nee, aber ich habe mich tatsächlich eher auf so eine Kurzgeschichtensammlung oder sowas eher gefreut. Also irgendwie ist jetzt der 5. Roman, also sowas Kürzeres, Knackigeres werde ich das mal irgendwie gut finden. Aber naja, ist ja nicht zu ändern, ist wie es ist, ne? Aber
ja.
Ist ja okay.
Ja. Dann hätte ich den Schluss aber seltsam gefunden. Der wäre mir dann doch zu offen gewesen. Naja, wir schauen mal. Es ist ja nicht direkt und auch immer noch nicht so ganz klar, aber es gibt so ein paar Andeutungen, auf die wir bestimmt zu sprechen kommen.
Ja, so Andeutung ist gut. Das ist schon, ne, da wird schon mit dem Scheinwerfer drauf geleuchtet.
Ja, das auch.
Aber wir beginnen heute beim Ostian. Wo sind wir denn eigentlich das letzte Mal stehen geblieben? Ich weiß schon gar nicht mehr. Wo waren wir denn?
Das letzte Mal stehen geblieben.
Kapitel 6 war ja bei den Ironhands. Genau, das war das Ding, wo sie am Schluss dann halt gesagt haben, sie treffen sich mit den Emperor's Children, weil sie Diasporex nicht alleine besiegt bekommen. Ne?
Ja.
Und jetzt starten wir beim Ostian in seiner Bildhauerei.
Genau.
In seiner Werkstatt, besser gesagt. Ne?
Ja, ja. Der ist frustriert. Eigentlich ist das die Aufgabe von der Selena, aber er ist diesmal auch frustriert. Weil er bearbeitet seinen Marmor, aber das Ganze ist irgendwie schroffer, als er das normalerweise macht. Denn die Bedrängnis, in die ihn diese Bekwa Kinska gebracht hat, die liegt ihm irgendwie so ein bisschen auf dem Gemüt und er ärgert sich darüber. Gleichzeitig schwelgt er aber auch in Gedanken an den Sieg über 28-3 und wie Serena ihm da ja versprochen hatte, dass sie mitgehen dürfen auf dem Planeten, um sich den mal anzuschauen. Und ab da, diese Stelle muss ich ein paar Mal lesen, weil eigentlich ist da jetzt ein Zeitsprung, weil er schwelgt. Und das, worin er schwelgt, ist jetzt das, was erzählt wird, glaube ich, oder?
Ja, das ist irgendwie, ich fand das sowieso irgendwie seltsam, weil er ja sagt, er hat jetzt irgendwie Wut auf Becker, ne? Und der haut ja auf seinem Marmor da rum und ist da nicht wirklich grazil unterwegs, ne? Also da keine Perfektion anliegen. Ich fand das halt nur ein bisschen komisch, dass er da jetzt sauer auf sie ist, weil das letzte Aufeinandertreffen war ja so, dass er am Schluss geflohen ist.
Ja.
Also ich hätte gedacht, er ist froh, der Situation entkommen zu sein, aber dass er jetzt sauer ist, also.
An der Stelle dachte ich auch, er kann ja nicht so sauer auf sie sein, weil sie ihn quasi bedrängt oder angemacht hat. Aber der Grund, warum er so sauer auf sie ist, kommt ja nachher noch. Wenn wir an der Stelle sind, weise ich dich nochmal drauf hin.
Ach, meinst du, das springt so weit zurück?
Ja, ich glaube schon, weil dieses, er lässt seine Wut an dem Marmor aus, kommt nachher nochmal als Ende von einem Abschnitt. Ich glaube,
ja, aber ich habe gedacht, dann geht er halt zurück und haut dann nochmal auf seinen Marmor ein.
Genau, dachte ich
weil
auch
jetzt
beim
kommt
Lesen.
Ja die Serena vorbei und kommt ihn abholen.
Genau. Das dachte ich beim Lesen auch, aber das ist halt genau das, wie es so verworren geschrieben ist. Es würde Sinn ergeben, dass das der Auslöser für den schroffen Marmor ist.
Ach so, die bin ich gar nicht gekommen.
Ich freue mich.
Schauen wir
mal. Genau. Also, wie du sagst, Serena kommt ihn abholen, ja.
Genau, die. Genau, Serena kommt ihn abholen und weil er ja wie versprochen auf dem Planeten seinen ersten Ozean sehen darf. Also das hat sich die ganze Zeit drauf gefreut. Und die Serena hat sich da auch drauf gefreut, dass sie ihm das zeigen kann. Weil sie hat das sowas ja schon mal erlebt. Mhm. Und die Becker ist auch dabei, also bei dieser Gruppe, und hat die beiden halt voller Wut und Missgunst auch im Blick. Ne? Also wenn Blicke töten könnten, wären sie wahrscheinlich beide umgefallen. Und die Serena und der Ostian unterhalten sich über die Herrlichkeit der Legionäre und über ihren Herrn Fulcrim, der die Memoratoren sehr schätzt und dafür sorgt, dass auch sie auf dem Planeten können, was der Horus seinen Memoratoren bisher ja nicht erlaubt hat. Ne? Das kommt so ein bisschen drauf an, wann das hier spielt und wie schnell der Informationsfluss zwischen den Legionen ist. Ne? Weil auch Horus hat ja der Mersadi und dem Sindermann auf 6319 ja schon erlaubt, da auch hinzugehen. Ne?
Dummerweise, wie wir wissen, ja. Aber genau, das war ja bestimmt nicht so, wie Fulcrim das macht. Weil sie sagt ja auch oder betont, dass sie eigentlich Glück haben, dass Fulcrim generell sehr interessiert an ihnen ist und sie zu schätzen weiß und auch ihre Kunst zu schätzen weiß. Das ist ja auf der Geist der Rachsucht nicht ganz der Fall. Da sind sie ja eher so der Abschaum, der irgendwo ins Ghetto gesteckt wird. Für die meisten zumindest.
Ja, am Anfang waren sie ja schon geduldet, ne? So.
Geduldet. Dass
er halt irgendwann anfängt, am Rad zu drehen.
Genau. Ja. Und hier sind sie ja willkommen sogar.
Genau. Wir erfahren auch noch, dass, wie auch bei Horus und den Luna Wolves, die Memoratoren einen eigenen Bereich haben. Wie du gerade gesagt hast, das war eher so ein Zwischendeck. Ja? Mhm. Und hier ist es ein großes Theater auf den oberen Decks mit Freizeitraum, Kantine, Ausstellungsflächen, Entspannungsmöglichkeiten und ein Ort für Klatsch und Tratsch, dem man aber nicht so viel Glauben schenken sollte. Ja? Und es ist auch noch eine Ideenschmiede, wo Ideen getauscht werden und wenn nicht vom Ideengeber selbst, dann von einem anderen Zuhörer verwirklicht oder als Inspiration genutzt wird. Also da ist wohl, das wird auch viel gefördert, also die Kunst und der Austausch. Jetzt habe ich vergessen, hier aufzuschreiben, wie das Ding heißt. Du hast es bestimmt hingeschrieben, oder?
Ja, entweder La Fenice oder La Fenice, F-E-N-I-C-E geschrieben.
La Fenice, das hätte ich doch
gut. Genau, genau. Passt perfekt zu dem, was griechischen Anleihen und Karthago und sowas, was sonst zu haben. Aber ja, es hatte einen Namen und es klingt einladend im Vergleich zu dem, was wir von der 63. kennen.
Genau.
Es ist halt spannend, aber gleichzeitig auch gefährlich, weil diese Gerüchte, die da gestreut werden, sich teilweise auch verselbstständigen. Mhm. Naja, aber das ist nicht so schlimm.
Das sind halt, bei Gerüchten ist das halt so. Ne? Das hat genau. sich, ändert sich wahrscheinlich in 30.000 Jahren nicht. Das ist heute nicht anders. Dann wird es auch nicht anders sein. Die beiden betreten dann das Flugdeck. Und ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal beschreiben, weil das sieht im Prinzip so aus wie auf der Geisterrachsucht.
Ich habe nur aufgeschrieben, Serena sagt zu Ostian, er soll den Mund zumachen.
Weil ja, er genau.
so steht.
Sie sind halt auch dann eingeschüchtert, also alle sind dann im Endeffekt auch irgendwie eingeschüchtert, ob der Größe des Raums auch. Und die werden wie Vieh zu einem Podium getrieben, bei dem einige Iteratoren stehen und auf dem Podium steht der erste Captain Julius Kaisoron. Mhm. Und die Iteratoren dienen wie Staatsbedienstete Nordkoreas, die so Besucher durchs Land führen und dafür sorgen, dass die Besucher auch die richtigen Dinge sehen und erleben.
Ja. Ja,
dafür sind die da. Und die heißen Ippolita Sigmanta und Coralina Arsenica. Und er, also das erste ist tatsächlich Mann, ist weitestgehend in Ordnung, aber ihr ist wohl nicht zu trauen. Sie ist wohl irgendwie Schauspielerin und sehr schön, also wirklich überragend Schönheit, wo der Ostian den Mund auch nicht so wirklich zukriegt. Ja. Und
Iteratoren. Und Iteratorin.
Ja.
Und aus den drei Gründen kann man ihr nicht trauen, hat Serena gesagt.
Ach so. Hm? Na, vielleicht ist da auch noch so ein Anflug Eifersucht dabei.
Hm. Ja,
das liest sich ein bisschen so.
Ja.
Und dann hält der Captain der Ersten noch so kurze Ansprache, was sie so auf dem Planeten erwartet. Krieg, Blut, Verderben. Was da halt so gibt, ne? Mhm. Und darauf sollten sie gefasst sein. Und dann werden sie von den Iteratoren eingewiesen.
Sie kriegen quasi gesagt, mit welchem Schiff sie zur Oberfläche fliegen dürfen. Zumindest sollte das so sein. Aber diese Coraline kommt dann auf Ostian und Serena zu und fragt nach ihren Namen. Und Ostian ist so hin und weg von der, dass er den nicht rauskriegt. Deshalb übernimmt das Serena für ihn, stellt dann die beiden vor und ja, gut, Serena, du darfst auf die Flug der Perfektion. Wir reden wieder nicht über Namen. So heißt halt das Schiff, mit dem sie runterfliegen darf. Und Ostian darf gar nicht mit.
Auf seine enttäuschte Rückfrage hin erfahren wir dann, dass der Julius die Einwilligung zurückgezogen hat und das auf Anraten von der Becca Kinska, ne? Oder wie die Kanzler Diana Troy sagen würde, Hell hath no fury like a woman scorned. Oder niemand kann so rachsüchtig sein wie eine verschmähte Frau. Oder neudeutsch, Bitch. Ne? Das ist auch das, was er im nächsten Satz dann ausführlich auch selber bestätigt, ne? Und er bittet dann Serena, ohne ihn zu fliegen, bevor er in seine Werkstatt zurückkehrt und dort weiter auf den Marmor eintrischt. Das habe ich das so geschrieben, weil ich jetzt doch dachte, er wird aus der Werkstatt abgeholt und hat schon auf den Marmor eingedroschen. Aber das, wie du es beschrieben hast, macht das natürlich auch Sinn, dass er das am Anfang quasi das ist, was jetzt erst kommt.
Also, genau.
Wird auch Sinn machen, ja.
Ich habe noch eine Sache zusätzlich aufgeschrieben, weil die Serena ja sagt, sie ist Schauspielerin, Iteratorin und eine schöne Frau und aus dem Grund kann man ihr nicht trauen. Und Ostian dann sagt aber, du bist doch auch Künstlerin. Und also mal abgesehen davon, dass er auch sagt, sie ist eine schöne Frau, aber er sagt, du bist doch auch Künstlerin. Und Serena sagt dann, ja, aber Schauspieler sind keine Künstler. Schauspieler gaukeln ja was vor zu sein, während Künstler eben immer die Wahrheit hervorbringen wollen. Das fand ich, könnte man darüber diskutieren, ob Schauspieler auch Künstler sind, finde ich.
Na gut, deren Kunst ist halt, sich zu verstellen, ne? Also.
Ja, also es ist vielleicht keine schaffende Kunst in dem Sinn, aber selbst da könnte man mit Schauspielern drüber reden und die sehen das vielleicht anders.
Und dann kommen wir zu Fabius' medizinischer Station. Es geht aber erstmal nicht um den Fabius selbst, sondern um den Solomon. Weil genau. Der Taucher ist wieder da.
Der Taucher, genau. Wir hatten uns letztes Mal ja gefragt, warum wir nicht mehr von ihm lesen. Jetzt erfahren wir, dass er, ich habe aufgeschrieben, gebrochen im Apothekarium liegt. Er ist nicht ausgebrochen, aber er fühlt sich irgendwie so. Und alle seine Knochen waren gebrochen und Arme und Beine und Kopf. Und ihm geht es überhaupt nicht gut. Und das Ganze fühlt sich sowieso an, als wäre der Sturz in einem früheren Leben passiert. Aber er ist in guter Gesellschaft, weil es liegen ungefähr 50 andere Astartes da, die alle verletzt sind. Und tatsächlich sitzt Julius auch neben ihm auf dem Stuhl, der wohl schon sehr lange da sitzt, weil er auch sein Freund ist. Ja, und der sagt auch, komm, jetzt mach doch nicht so, es sind doch nur ein paar Knochen.
Da war noch ein Ding, das fand ich irgendwie interessant. Er hat nach dem Absturz einen Großteil seiner Körperfunktionen abgeschaltet, bis der Rettungsflieger ihn bergen konnte. Der kann das bewusst steuern?
Ja. Das hatten wir doch bei Garo, hatten wir das doch auch.
Ja?
Ja, die können sich quasi so drosseln. Ich weiß nicht, ob es Garo direkt war oder einer seiner Leute, als der ins Weltall katapultiert wurde und da drohte quasi zu sterben, hatte doch auch fast alle Körperfunktionen runtergefahren.
Okay.
Ja, also wie sie das machen, keine Ahnung. Wir sind ja keine Roboter, Cyborgs oder sonst was, aber anscheinend können die das irgendwie ein bisschen steuern.
Interessant. Also bewusst habe ich es erst hier wahrgenommen, ne? Aber okay, cool.
Ja.
Ja, wusste ich nicht. Gut. Fabius hat sich auch sehr persönlich um ihn gekümmert und Solomon war auch dankbar dafür. Dann hoffen wir mal, dass er das nicht bereuen muss.
Das dachte ich mir auch. Da kommt ja später nochmal so ein Reißer in die Richtung und dachte, oh, hoffentlich hat er keinen Mist gebaut, ja.
Weil es sind halt noch 50 Legionäre so um ihn rum und für mich riecht das schon irgendwie nach Laboraufbau und unethischen Experimenten. Also
Ja.
Dem Typ ist ja nicht zu trauen, das wissen wir ja schon.
Genau.
Und Der Solomon hat sich dann auch nach dem Aufwachen mit dem Julius unterhalten, das hast du ja schon gesagt. Und die kommt dann auf das zu sprechen, was im Tempel geschah, denn der Julius fand das ziemlich unheimlich und unnatürlich, denn der Tempel selbst schien zu leben und es war grauenvoll und zugleich wunderbar. Die Farben, Klänge und Düfte waren ihm zwar zuwider, und doch spürte er eine Sehnsucht danach. Also hat fast gekotzt, aber fand das eigentlich ganz cool.
Damit beginnt's quasi, ja. Also sowas kriegen wir ja später noch öfter mit. Aber ja, Julius, wie wird geschrieben, ein Schatten zieht über sein Gesicht, als Solomon ihn drauf anspricht. Also er fand die Situation jetzt nicht so toll, weil Solomon ja eigentlich dachte, hey, ich habe zwar überlebt, aber ich habe den ganzen Spaß verpasst. Und man merkt Julius an, so spaßig fand er das jetzt eigentlich gar nicht, was da so passiert ist.
Interessant finde ich hier auch noch, das ist ja so diese ganze Beschreibung von auch in diesem Tempel und was die Leute, was es halt mit den Leuten macht, ist das so, dass das ganze Wesen, das halt Games Workshop versucht, in diesen Slaanesh halt abzubilden, geht halt genau in die Richtung, ne? Und abstoßend, aber irgendwie doch interessant.
Ja, genau, wie es anfangen. Ja, da kommen wir später nochmal drauf, weil das kommt nochmal. Aber das hier waren ja Astartes. Und ich glaube, später, wo du bestimmt genauso wenig aufgeschrieben hast wie ich, kriegen wir das ja nochmal beschrieben, wie es auf normale Menschen wirkt.
Mhm.
Kommen wir noch dazu.
Genau.
Ja.
Wir sind zeitlich hier schon nach dem Memoratorenbesuch auf dem Planeten, denn Julius meint noch, er wäre nicht nur wegen der Gleitmission, sondern auch aus eigenem Interesse dorthin zurückgekehrt. Und wir erfahren noch, dass der Marius von der Dritten von Fulcrum einen Einlauf bekommen hat, dass er es nicht in die Schlacht geschafft hat, aber Fulcrum hat ihm schon verziehen, was Solomon fast auf die Palme bringt, wo man schon so ein bisschen Widerstand gegen das Handeln des Primarchen rauslesen könnte. Und der Julius soll demnächst halt dem Ferus Manus an Bord begrüßen.
Da sind sie wieder beide euphorisch, weil da gibt es ja sogar zwei Halbgötter an Bord. Das ist bestimmt ja, ganz toll. Ja. Ja, Marius wird ja in den Kapiteln vorher schon so ein bisschen beschrieben als der berechnende Perfektionist, der auch noch alles vorausplant, und da muss wirklich alles perfekt sein. Und hier wird auch beschrieben, dass ihm dieser Schmach und das Versagen noch mehr nachgeht, als man so denken könnte. Weil Solomon zwar der Meinung ist, er hatte gar keine Chance, da hat er schon die Hälfte seiner Truppen verloren, bevor sie wieder angekommen sind. Aber für Marius ist es Versagen, vor allem weil er von Fulcrum darauf angesprochen wurde. Und der steigert sich da so richtig schön rein.
Mhm.
Ich glaube, das spielt später auch noch eine Rolle.
Das wird später noch wichtig, ja. Also Ende von Kapitel 8 wird das noch wichtig, ja.
Genau.
Ja, und dann springen wir schon zum Empfang, ne?
Da wird er übrigens durch den Kaffin, den wir auch schon kennengelernt haben, Gaius Kaffin heißt er, glaube ich, vertreten, weil er darf nicht aus der Krankenstation.
Genau, der Ferus Manus ist aber gerade erst im Landeanflug. Und dann sind die Captains stehen schon da, und also der Emperor's Schild schon, nicht der Iron Hands. Mhm. Und der Lord Commander Vespasian ist da, Fulcrum selbst ist auch da. Und hast du da noch mehr aufgeschrieben, bevor es zur Begrüßung der Primarchen Brüder kommt?
Ich habe aufgeschrieben, dass der Julius ganz besonders stolz ist, weil er sich noch daran erinnert, wie sie auf den blutigen Feldern von Tychris zusammengekämpft haben. Mhm. Und dass er die Iron Hands seitdem nicht mehr gesehen hat. Alle freuen sich, dass er ankommt. Und dann geht's los. Alle freuen sich außer Marius. Also alle freuen sich und grinsen, und Marius krummelt vor sich hin, vor Selbsthass. Dann sind die Captains noch genannt, aber ich weiß nicht, ob das relevant ist.
Ja, das habe ich das auch nicht aufgeschrieben. Dann kommt der Ferus Manus an, und die beiden, also der Fulcrum und er, begrüßen sich herzlich und sind froh, sich wiederzusehen. Und der Julius fühlt sich wie ein kleiner Junge, als Ferus Manus ihn persönlich anspricht, und kann sich aber noch fangen, bevor es peinlich wird, halt die Befürchtung hatte. Und der Ferus Manus stellt Julius dann auch noch Gabriel Santar vor, also der Kapitän Ironhands Veteranen und der Adjutant von Ferus Manus. Ja.
Mhm.
Mir ist irgendwann auf den Keks gegangen, immer wieder Ferus Manus sagen zu müssen, und habe ihn dann irgendwie noch Ferus genannt, was das Buch dann später auch gemacht hat.
Ja, das passt. Ich habe doch noch eine Sache aufgeschrieben, und zwar beobachtet Julius den Fulcrum und sieht, dass er das Schwert Feuerklinge trägt, und es beruhigt, dass er nicht das silberne Schwert dabei hat, das er da aus dem Tempel quasi geklaut hat.
Mhm.
Ich glaube, das ist erwähnenswert. Ob es wichtig ist, weiß ich nicht, aber es wird ein bisschen hervorgehoben. Ich finde es spannend, dass der Ferus Manus hier so menschlich dargestellt wird, weil in seinem eigenen Kapitel ist er ja doch eher kühl. Aber hier ist er, ja, umarmt den Fulcrim, gibt dem Julius die Hand, umarmt den Vespasian. Also er wirkt so herzlich irgendwie. So gar nicht so, wie wir ihn vorher beschrieben bekommen haben.
Ich weiß nicht, ob er herzlich ist oder ob das nicht eher so jovial ist. Also da bin ich mir nicht so ganz sicher.
So wie Horace meinst
du. Aber ja, er kommt so ein bisschen herzlich, kommt da schon rüber. Es könnte aber auch das andere sein. Also es wird nicht so genau differenziert, was es
ist.
Ja,
das stimmt, ja.
Und dann kommen wir schon in Kapitel 8.
Echt? Ich habe noch aufgeschrieben, warum sie ihn den Gorgonen nennen, weil das Julius brennend interessiert hat.
Erzähl mal, das habe ich weggelassen.
Okay. Also zuerst erzählt der Vespasian, dass Gorgonen aus der olympianischen Hegemonie stammen, also eine Legende davon sein sollen. Also sie haben wahrscheinlich irgendwie das Griechenland da wieder verballhornt mit irgendeinem seltsamen Namen. Und Gorgonen sind halt Wesen oder waren Wesen, die so hässlich sind, dass man zu Stein wird, wenn man sie ansieht. Das hat er ihm erzählt, nur um dann zu erzählen, das ist nicht der Grund, warum er ihn Ferus Manus so nennt. Weil das wäre ja auch unverschämt ihm gegenüber. Sondern die beiden, also Fulcrim und Ferus, haben sich ja an diesem Berg Narodnaya kennengelernt und haben da auch ihre Waffen geschmiedet und sind dann zurück zu Terra. Und vor ihnen angekommen ist der Sanguinius und der hat quasi Container voll Antiquitäten, Schätze und sonst was mitgebracht. Und Fulcrim fand das ganz toll, während Ferus, und das kriegt man ja immer wieder mit, einfach damit überhaupt nichts anfangen kann. Und findet, das ist alles Zeitverschwendung und hindert nur bei der Aufgabe, die sie eigentlich haben. Und daraufhin hat er ihn, also Fulcrim hat ihn, du schrecklicher Gorgone genannt.
War das nicht auch so, dass die Medusa auch ein Gorgone, Gorgonin ist?
Mhm. Ja.
Dass diese Rasse einfach so heißt?
Ja, genau. Deshalb fand ich das mit der Legendenbeschreibung ein bisschen seltsam. Das, was du sagst, die Medusa, es gab ja tatsächlich sogar mehrere in der Art, das waren die Gorgonen, ja. Und ich glaube, bei Wednesday, der eine ist doch auch ein Gorgone.
Ich habe Wednesday nie gesehen.
Okay, kann man gucken. Ist ganz witzig.
Das habe ich schon öfter gehört, aber es gibt nur so ein, zwei schwarze Flecke in der Serienlandschaft, die ich tatsächlich nicht kenne.
Okay.
Aber es sieht mich einfach nicht. Also ich habe noch keinen Drive gehabt, mir das anzusehen.
Wenn ihr irgendwann mal eine Serien doch habt und nicht wisst, was ihr schauen sollt, dann könnt ihr da mal reinschauen.
Was ging jetzt auch noch weiter, oder?
Ja,
die zweite Staffel?
Genau, die zweite Staffel. Also die erste fanden wir besser, die zweite ist auch unterhaltsam. Vermutlich wird es irgendwann noch mehr geben, weil die zweite auch erfolgreich war.
Okay.
Ja, kann man gucken.
Hast du übrigens mitgekriegt, dass Hollywood untergeht?
Hollywood geht unter, weil Netflix HBO kauft, oder? Und Warner Brothers?
Weil Netflix Warner Bros. Gekauft hat, ja.
Ja. Ja.
Jetzt ist, glaube ich, so der, kannst du so langsam unter dieser Hollywood-Welt so langsam einen Schlussstrich ziehen.
Das stimmt. Bei mir ist angekommen, jetzt Netflix-Aktien kaufen. Wenn die nicht so scheiße teuer wären, würden wir das sogar machen. Oder müsste man eigentlich machen. Ja. Ja, doch, habe ich mitbekommen. So nebenbei. Ob ich es gut finde, weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht.
Und Frau hat schon direkt gefragt, gibt es da kein Kartellamt?
Ja, das ist eine berechtigte Frage an der Stelle, ja.
Also, ich weiß nicht, ich finde, das ist ein Riesending. Das ist ein 83-Milliarden-Deal.
Mhm.
Nicht Millionen.
Nee, Milliarden, genau. Also, allein die Tatsache, dass sie so viel Geld bieten konnten, heißt ja schon, dass sie eigentlich zu mächtig sind.
Das ist krass, oder?
Ja.
Heftig. Ja. Gut, dann kommen wir aber zu Kapitel 8.
Jawohl.
Nach der Begrüßung der beiden geht's dann in die Heliopolis, direkt an die Planung, die Diasporex zu vernichten. Und es werden Strategien entwickelt. Es ist aber schwierig, eine Lösung zu finden. Der Fulcrim erörtert, dass der Grund, warum die Iron Hands die Diasporex noch nicht stellen konnten, der sei, dass sie zu direkt vorgehen. Ja. Stellt die Frage in den Raum, warum die Diasporex denn nicht flieht, warum sie denn nicht aus dem System flieht, warum setzen sie sich der Gefahr aus, doch noch geschnappt zu werden, wenn sie sich auch in einem anderen System in Sicherheit bringen könnten. Eine berechtigte Frage.
Mhm.
Und der Julius sagt dann, meldet sich, stell dir mal vor, wie die, als würden die ganzen Captains in der Schulbank sitzen.
Ja, dachte ich auch so. Ja? Schnipsen meldet
sich. Lehrer, ja. Schnips, Schnips. Und Julius sagt dann, weil sie im System gefangen sind, aber an einem fehlenden Navigator kann es wohl nicht liegen, denn sonst wären sie halt schon zur Strecke gebracht worden. Und der Gabriel Santar, ich habe irgendwie dieses Bedürfnis, das Spanisch auszusprechen, von den Iron Hands, kommt auf die richtige Idee, denn es liegt wohl am Treibstoff. Die Flotte ist groß und ein Sprung in ein anderes System würde Unmengen Treibstoff verbrauchen. Und den beziehen sie womöglich aus Sonnenkollektoren aus dem Zentralstern des Systems, bis sie halt genug für einen Sprung zusammen haben. Und genau so wollen sie dann halt die Flotte stellen, die Kollektoren bedrohen, um die Diasporex zum Kampf zu zwingen.
Das war eigentlich der ganze Abschnitt, ja. Also, wo wir schon bei Jovial sind, Fulcrim weiß das ja alles schon und will das nur aus den anderen so aus der Nase ziehen, lässt die anderen aber schon spüren, dass er das gewusst hat und dass das seine tolle Idee ist. Was insbesondere auch Ferrus Manus so ein bisschen ätzt. Also die kappeln sich schon, die beiden. Finde ich eigentlich ganz lustig beschrieben.
Dass er dann vorne steht und das bedeutet?
Ja, genau so.
Genau. Und dann?
Richtig. Genau so. Ja, ja, das so habe ich mir das auch vorgestellt, ja. Heliopolis. Dann sind sie da durch, haben quasi den Plan geschmiedet, auch wenn Ferrus Manus immer noch nicht verstanden hat, warum seine Sache, sein Vorgehen nicht funktioniert hat. Ich glaube, der ist da eher so 0 und 1 getaktet. Gegner zerstören heißt auf den Gegner und kaputt machen. Und das war's. Aber die beiden ziehen sich jetzt zurück in das Prunkzimmer auf der Stolz des Imperators. Und das wird so ein bisschen beschrieben. Das ist eigentlich auch vollgestellt ist mit Ramsch und Kunst und ganz toll und schön ist, bis auf so eine kleine Ecke. Da sind nur so unfertige Sachen. Und genau, Fulcrim sitzt da, trinkt seinen Wein und hat die Hand tatsächlich auf dem Tisch auf diesem silbernen Schwert liegen. Was nicht ganz so ideal ist wie Feuerklinge, also Feuerklinge nicht ebenbürtig, aber irgendwie scheint es wie geschaffen für seine Schwerthand. Das ist schon ein bisschen seltsam. Und dann geht schon wieder die Diskussion los, weil Ferrus Manus nicht versteht, warum so viel Kunst da rumsteht und sagt, das ist da kein Kriegsschiff mehr, das ist ja eher so eine fliegende Kunstgalerie. Das ist doch Zeitverschwendung.
Bei der Beschreibung des Schwerts wird auch noch erwähnt, dass es am Ende des Griffs einen Edelstein gibt, der halt relativ grob da eingelassen ist. Also das ganze Schwert ist halt sehr fein und sehr exquisit, ja. Und dieser Edelstein am hinten am Ende, der ist wohl sehr grob und da spielt er mit dem Gedanken, den einfach auszutauschen oder was Cooleres reinzumachen. Und im gleichen Augenblick verwirft er diesen Gedanken aber auch und tut es so als Frevel ab, als ob da was in seinem Geist dafür sorgen würde, das nicht zuzulassen.
Ja, das ist okay. Mysteriös. Stimmt. Ich habe die Stelle auch gelesen. Hab's nicht aufgeschrieben, aber jetzt, wo du sagst, ist das nicht ganz unwichtig.
Mhm.
Ja.
So, da, da, da.
Genau. Ein Geist. Haha. Ja, Ferrus Manus muss zugeben, dass da so ein paar Bilder sind, die schon sehr gut sind, sehr gelungen. Die sind von einer Dame namens Euphrati Kila, die ist halt sehr begabt im Einfangen von Bildern. Und Fulcrim, den Satz musste ich leider aufschreiben, er schreibt halt auf, dass er schätzt, dass der Name bald in allen Expeditionsflotten bekannt sein wird.
Mhm.
Damit hat er garantiert recht, er weiß nur noch nicht, dass es aus einem anderen Grund sein wird, aber fand ich
irgendwie. Das habe ich exakt genau so auch aufgeschrieben.
Ja, sehr gut.
Ferrus hat dann an der restlichen Kunst nichts, also da findet er einfach nichts dran. Fulcrim verfällt dann eher so einen Vortrag über Kunsttheorie, also wo ich mir dann denke, dass der Primarch der Iron Hands irgendwann den Kopf in den Nacken fällt und so ein dünner Faden Speichel aus dem Mund fließt, weil sie ihn einfach nicht interessiert. Und dann spricht der Ferrus diese unvollendeten Werke in der Ecke an, ne? Und Fulcrim wird sauer, weil das ja seine eigenen Versuche sind, Kunst zu schaffen, er das aber einfach nicht drauf hat.
Ja.
Und das fand ich sehr lustig. der Fulcrum fand es nicht so witzig, weil an der Stelle wird dann beschrieben, dass ein Funke des Verrats sich in ihm regt und dass eine solche Herabwürdigung seiner Fähigkeiten durch seinen Bruder halt mal gar nicht geht. Hm?
Aber er überspielt es trotzdem gekonnt und redet weiter. Und irgendwie kommen sie dann auf Horus und die Imperial Fist zu sprechen und die Sache, dass Horus zum Kriegsherr ernannt wurde. Also für mich ist das Gefühl schon länger her, aber für die beiden anscheinend nicht, weil sie reden darüber, was sie davon halten und dass ja Perturabe und Ankron da jetzt eigentlich nicht so viel davon halten. Und Fulcrum kitzelt dann den Ferrus auch noch so ein bisschen so nach dem Motto, hey, eigentlich wolltest du das doch bestimmt, gib's doch zu. Aber der lässt sich darauf gar nicht ein und tatsächlich bewegt er sich so ein bisschen wie so ein Fähnchen im Wind, was dann eine Stimme im Kopf von Fulcrum auch sagt. Nämlich, er ist ein Kriecher und leicht zu überzeugen. Und die Stimme ist wohl so deutlich, dass Fulcrum darüber erschrickt und quasi so zusammenzuckt.
Es ist quasi nicht sein Gedanke, sondern das kriegt er ins Hirn gesprochen.
Ja.
Das wird wohl genau die Stimme sein, die ihn auch davon abgebracht hat, diesen Edelstein da auszutauschen.
Mhm.
Das wird wohl das Schwert sein. So wie ich mich erinnere, hast du ja mal gesagt, dass in dem Schwert ein Dämon wohnt.
Ist die Vermutung, ja, genau. Das würde passen, ja. Ich finde es halt lustig, dass ein Pilmage anscheinend doch so leicht beeinflussbar ist.
Aber es sind ja wohl auch ein paar schwachere Geister dabei, ein paar stärkere, ne? Also, ich meine, der Ferrus Manus ist halt schon relativ einfach gestrickt, ne? Der ist ein Hammer und sieht halt alles, wo er draufhämmern kann, als Nagel.
Ja.
Deswegen kriegt er die Diasporex ja auch nicht zu fassen. Ja, weil er versucht er halt immer noch drauf zu hauen. Das funktioniert aber halt nicht. Du kannst auf keinen Nagel draufhauen, der nicht da ist.
Die Diasporex, doch, die hatten wir das letzte Mal. Mir ist nämlich nicht mehr eingefallen, wer das ist. Aber ja, das ist ja diese rein flottenbasierte Gruppierung.
Mhm.
Okay, dann ergibt es noch viel mehr Sinn mit dem tanken müssen.
Genau, weil die sind ja, die haben ja noch diese Xenos-Schiffe noch aufgenommen, kommen ja ursprünglich auch von Terra und.
Mhm. Ja, genau. Das ist mir
wie gesagt, wir haben, das ist ja das letzte Mal mit Battlestar Galactica verglichen.
Genau,
ne?
Ja.
Als nächstes wird uns erzählt, wie der Fabius zu seinem Labor kam. Ja, das ist so quasi, der denkt sich das gerade, wie das alles passiert ist. Und das Labor kennen wir schon, denn da waren wir mit dem Tarwitz schon.
Mhm.
Und der Eidolon hat dem Fabius das Labor an Bord seines Schiffes zur Verfügung gestellt, weil er dort im Namen des Primarchens forschen soll. Und der Eidolon daran natürlich auch ein großes Interesse hat. Der Fabius soll ja die Space Marines verbessern und Eidolon will der Erste sein und damit Fulcrums unverzichtbare rechte Hand werden, sodass er nie wieder auf so eine doofe Friedensmission gehen muss, weil das findet er total kacke. Ja. Und wäre doch lieber dann bei der Flotte geblieben.
Ist ja verschwendetes Potenzial.
Richtig. Und dafür wird der Fabius, oder wird dem Fabius alles bereitgestellt, was er so braucht. Und das war, wie gesagt, alles nur eine Rückblende, denn eigentlich ist der Fabius gerade dabei, einen Astartes zu zerlegen, der ohnehin im Sterben lag und hat dessen Hirn schon freigelegt und die Nerven so neu verkabelt, dass der Legionär bei jedem Schnitt halt Freude empfindet, ne? Dass er da Spaß daran hat. Und das darf aber keiner so richtig wissen, was er da so treibt. Ja?
Mhm.
Aber er selbst sieht sich jetzt schon als den berühmten und gefeierten Schöpfer einer neuen Rasse von Astartes. Und ja, er ist halt so ein bisschen durchgeknallt, der Kamerad. Ne? Und er züchtet auch in den Inkubationstanks, die er da so zur Verfügung hat, Organe heran, die Knochen und Muskeln über jedes Maß hinaus verstärken sollen. Das klingt so ein bisschen nach einem Astartes-Bausatz.
Mhm.
Das scheint wohl auch zu sein. Wir wissen ja auch, dass die so verschiedene Organe in sich haben, die ja auch irgendwie getauscht werden können oder nochmal entnommen werden können. Und ein Organ ist mir hier nochmal besonders aufgefallen. Das ist wohl eine verendete Becher-Drüse, nennt sich das Ding. Es liest sich so, als sollte einem das geläufig sein, aber ne, hat wahrscheinlich irgendjemand einen Namen ausgedacht.
Mhm.
Und die es einem Legionär ermöglicht, das Kreischen der Laer nachzuahmen mit verheerendem Effekt. Und das ist wohl dann das Organ, was dem Eidolon eingesetzt wurde, um halt diese Kriegssängerin auf Istvan 5 halt dann auch umzulegen.
Ja.
Und Verbesserte Sehorgane hatte auch schon irgendwie in Planung und eine leistungssteigernde Droge wurde auch schon bereits zum Einsatz von Fulcrum freigegeben. Da sind zwar schon einige dran gestorben, aber mein Gott, ein bisschen Schwund ist immer.
Genau. Ich weiß nicht, ob du die Narben der Organe aufkriegen hast. Also Bechadrüse hast du genannt. Dann gibt's eine Biskopea, das ist das Ding, das die Muskeln verstärkt. Okulabus für die Augen. Das sind nicht die Augen, sondern es ist irgendein Organ, das die Augen verändert. Und os modula, das ist jetzt ganz primitiv, weil os der Knochen heißt, das ist für das Knochenwachstum zuständig. Mhm. Es gibt insgesamt 19 davon. Ich habe extra gegoogelt. Das sind die 19 Organe, die den Specimens eingesetzt werden, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ich glaube, alle Namen sind erfunden, weil ich habe gegoogelt und du findest es immer nur im Zusammenhang mit Warhammer 40k. Also, ja. Aber mir war das so nicht bewusst, dass es tatsächlich genau 19 sind, dass die alle ihren Zweck erfüllen. Diese Bechadrüse zum Beispiel, die sorgt dafür, dass sie fast immun gegen Gifte sind und die können bei Bedarf sowas wie Gift spucken, das auch so ein bisschen säurehaltig ist.
Aha.
Die normalen Marines. Das war mir so auch nicht bewusst. Das ist dafür gedacht,
meine
dass
machen
sie,
das nicht?
Nee, meine auch nicht. Aber angeblich ist es dafür gedacht, dass wenn sie mal in Gefangenschaft sind und da irgendwo Metallstangen sind, die sie festhalten, sie da durchkommen innerhalb von ein paar Stunden.
Mhm. Gut, ja, ein bisschen blöd, wenn sie sich in den Helm spucken, ne?
Ja. Ja. Ja, deshalb gibt es Diskussion darüber, wie sinnvoll das ist, weil sie ungefähr 80% ihrer Zeit einen Helm anhaben. Aber die meisten Leute schreiben, naja, in den anderen 20% ist es dann sinnvoll. Also man kann doch betonen, dass der Krieg auf Laeran für Fabius ja jetzt genug Material geliefert hat. Sowohl Astartes als auch von den Laea. Und diese verbesserte Bechadrüse ist natürlich kombiniert mit Laea. Gen-Elementen. Also das ist dann nicht mehr rein verbessert Astartes, sondern das ist schon was Gemischtes.
Und dann kommen wir zur Sirena.
Ja, jetzt wird es noch lustiger. Die Sirena ist ja eh immer frustriert, weil sie nie das malen kann, was sie eigentlich malen will. Zumindest denkt sie das. Und jetzt sitzt sie hier und ist noch mehr frustriert als sonst, weil sie will den Sonnenuntergang auf Laeran malen, aber das Hauptproblem ist, sie kriegt den Rotton einfach nicht so hin, wie das, was sie in Erinnerung hat. Das führt dann diesmal aber so weit, dass ihre Paletten gegen die Wand schmettert, die dann kaputt sind. Und dann nimmt sie einen kaputten Pinsel und drückt sich den in den Arm, bis es blutet. Dann weint sie und blutet und weint und stellt fest, naja, nur der Schmerz macht etwas wirklich real. Und während sie da so sitzt und sich verstümmelt, wir wissen ja, dass sie eh ständig sich verletzt und deshalb auch schon Narben hat, wird so ein bisschen das Atelier beschrieben. Und da wird beschrieben, dass das quasi seit der Rückkehr von Laeran totales Chaos ist, was nicht passt, weil wir haben ja eigentlich gelernt, dass das sein, also Ostians Thema ist Chaos und ihr Atelier ist normalerweise piekfein aufgeräumt. Aber irgendwie ist sie halt auch besessen inzwischen, Kunst zu schaffen, die von Leidenschaft und Sinnlichkeit beseelt ist. Und kriegt es nicht hin und steigert sich da so rein, dass sie einfach gar nicht mehr darauf achtet, wie es ihr geht oder ihrem Atelier. Also sie ist grundsätzlich halt frustriert, weil das, was sie da malt, einfach nie so gut ist wie das, was sie erlebt hat. Dabei will sie halt dieses Gefühl, das sie vor Ort hatte, einfangen und wiedererleben. Dadurch ist sie frustriert einerseits. Gleichzeitig fühlt sie sich aber so ein bisschen schuldig, weil sie am Anfang halt traurig war, dass Ostian nicht mit konnte. Und als sie dann unter den Wolken angekommen ist auf Laeran und Laeran gesehen hat, war diese Schuld plötzlich ganz weg, weil das ja alles so toll war dort. Und jetzt nochmal an der Stelle, was ich eben so angedeutet habe. Also es wird jetzt beschrieben, die Oberfläche und dass da nur noch ein paar Türme sind, die einsam vor sich hin kreichen, bis sie auch noch auseinandergenommen werden, da die meisten kreichen nicht mehr. Aber das, was sie da so erlebt, das überreizt sie vollkommen, sowohl von den Geräuschen als auch von den Farben. Und den anderen Memoratoren geht es eigentlich auch so. Und die werden alle in Richtung von diesem Tempel gezogen. Lustig finde ich ja, dass der Julius die da so durchführt quasi, also so Sightseeing-Tour. Und dem macht das ja nicht ganz so viel aus, aber die, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Menschen sind da schon wie auf Drogen, so wird es zumindest beschrieben. Dann habe ich den ganzen Tempel, der wird ja auch noch beschrieben, das habe ich aber ein bisschen übersprungen, weil das ist nur die Steigerung von Bunt und Laut und auch die Bekva Kinska steht dann in diesem Zentrum von dem Tempel und saugt das Ganze in sich auf. Und das ist halt genau das, was die Sirena darstellen will in ihrer Kunst, was ihr nicht gelingt, aber sie versucht es jetzt halt nochmal und stellt fest, nachdem Blut von ihrem Arm auf die Palette tropft, dass das ja dann der Rotton ist, den sie braucht. Und dann ist es perfekt. Also malt sie jetzt mit Blut.
Aber sie verstümmelt sich ja nochmal extra, ne? Sie schleift ja quasi nochmal den Pinsel nochmal an, damit er scharf wird und schneidet sich damit noch mehr den Arm auf, um quasi dann mit noch mehr Blut halt die ideale Farbe anzumischen. Ne?
Genau.
Ich habe noch aufgeschrieben, dass die Bäcker ja unten im Tempel steht, also unten auf dem Tempelgrund, wo auch die ganze Musik ist und ja in so einer V-Form ja noch zwei Mikros in die Luft hält. Um das Ganze ja nicht nur in sich aufzusaugen, sondern aufzunehmen. Also wirklich auch die Geräusche und die Töne aufzunehmen. Ich habe so die Vermutung, dass das eventuell vielleicht auch noch eine Rolle spielen könnte irgendwann.
Ja, das stimmt. Das hilft wahrscheinlich noch viel mehr, das nochmal zu erleben, was auf dem Planeten passiert ist. Auch wenn man
oder
da diese...
kann vielleicht auch zur Waffe umfunktioniert werden.
Stimmt,
weiß ich nicht.
Ja. Ja, also wie gesagt, das ist im Grunde genommen eine Wiederholung von dem, was die Astartes erlebt haben, nur in noch viel intensiver irgendwie, habe ich das Gefühl.
Ja, sieh mal mit Blut. Gut. Dann kommen wir zu Solomon. Der hat sich mittlerweile selbst entlassen, weil er keinen Bock mehr auf die Krankenstation hatte und befindet sich im Trainingskampf mit Marius. Ein Schwertkampf. Da tauschen sie auch noch so ein bisschen die Waffen durch. Habe ich das nicht im Detail aufgeschrieben. Ich habe jetzt nur noch hingeschrieben, nach etwas Geplänkel kommen sie dann auf diese Droge zu sprechen, die wir eben schon mal im Zusammenhang mit dem Fabius erwähnt haben. Und der Solomon ist eher so auf der skeptischen Seite, ne, weil er diesen Ursprung der Droge ja nicht kennt, weil die kommt ja nicht von Terra, sondern die kommt halt vom Fabius. Und der Marius meint dazu nur, es passt schon, denn der Fulcrum hat das ja genehmigt und freigegeben. Ne? Das wird schon passen. Und Solomon selbst stellt dann die Pläne Fulcrums nach der Verbesserung der Legion in Frage, ohne die er aber aktiv zu kennen. Ne? Also der Fabius forscht ja im Geheimen, aber hier kommt halt schon raus, dass der Solomon sagt, wieso, wir sind ja schon perfekt, weil wir sind ja nach dem Ebenbild des Imperators als perfekte Krieger geschaffen worden. Was ihn ja dann quasi gegen Fulcrum stellt und der Marius ist halt komplett vernagelt und will einfach nur sein empfundenes Versagen wieder wettmachen und lässt halt überhaupt keinen Platz für Skepsis. Der ist halt der ideale Befehlsempfänger und wird Fulcrum wohl auch bis in den Tod folgen und Solomon wohl nicht, weil der nutzt sein Hirn. Und ja. Da haben wir jetzt schon wieder so eine Aufspaltung von zwei Charakteren, die halt dem Primarchen nahe sind in einen Gegenspieler und einen Mitspieler, egal aus welcher Richtung man es betrachtet, was wir jetzt ja auch schon zweimal hatten. Also das erste Mal bei Horus und das zweite Mal dann bei Otarion.
Ja, wobei der Marius ja noch nicht mal das Ganze tut, weil er Fulcrum so toll findet, sondern einfach aus Prinzip, weil er es verkackt hat, sagt er tut alles, was Fulcrum von ihm verlangt, ohne irgendwie Widerstand zu leisten.
Weil der Papa das so will.
Ja.
Der ist nicht durch die Pubertät durch, obwohl er älter ist als der Solomon.
Tja, traurig, traurig. Mehr habe ich tatsächlich auch nicht aufgeschrieben, außer dass der Solomon bei diesem Trainingskampf öfter mal knackt, weil er halt einfach nicht fit genug ist. Und da wird dann auch noch erwähnt, dass der Fabius sich ja besonders viel Mühe gegeben hat beim Zusammenbauen von ihm und seinen Knochen. Das ist das, was du am Anfang, glaube ich, angedeutet hast, dass wir jetzt noch nicht so genau wissen, was das im Detail bedeutet. Und wir hoffen, keine böse Überraschung zu erleben an der Stelle für Solomon. Ja, mehr ist es nicht. Also es ist absehbar, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis der wieder fit genug ist. Oder wie Marius ausdrückt, bis Marius sich wieder anstrengen muss, um gegen ihn zu gewinnen. Aber ja, da ist eine Freundschaft schon abknicken, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich findet der Solomon es halt einfach schade, ne? Und der Marius macht sich da keine so Gedanken drum.
Ja.
Aber das entwickelt sich halt in eine absehbare Richtung, ja.
Ja. Was ich nicht verstanden habe in dem Abschnitt vorher mit der Droge, wird beschrieben, dass die für diese Biskopea gut ist, also für das Muskelwachstum, aber auch für die Schilddrüse. Ich finde da keinen Zusammenhang.
Keine Ahnung, ich habe das tatsächlich überlesen.
Okay.
Schilddrüse weiß ich gerade gar nichts.
Ja, steht auch nur so da ohne Erklärung. Dann kommt es entweder später nochmal oder ist nicht wichtig.
Und vielleicht haben ja Astartes chronische Schilddrüsenunterfunktion.
Genau, vor allem Lucius, ne?
Gut. Dann schließen wir die Folge für heute und wünschen euch ein frohes Festfest 2025. Denn das war heute schon die letzte Folge für das aktuelle Jahr. Wenn wir dieses Jahr noch etwas aufnehmen, werden wir das wahrscheinlich eher in eine Vorproduktion stecken. Aber dieses Jahr wird es keine Folge mehr geben, die wir veröffentlichen. Eine kurze Weihnachtspause. Im Januar geht's dann aber sofort weiter. Und somit frohes Fest, einen schönen Jahreswechsel. Wir hören uns im nächsten Jahr 2026 wieder, wenn ihr denn wollt. Wir würden uns freuen und bis dahin, eure Türkei Knights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai.